Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Hass auf den Westen, so der provozierende Titel des neuen Buches von Jean Ziegler. Der streitbare Soziologe beschreibt darin die Wut der armen Länder gegenüber dem reichen Westen und fragt, was sind die Wurzeln dafür? Hat dieser Hass auch etwas mit Religion zu tun? Und haben die Kirchen dem Unmut des Südens etwas entgegenzusetzen? Heidi Kronenberg im Gespräch mit Jean Ziegler, dem Vizepräsidenten des beratenden Ausschusses des UN-UNO-Menschenrechtsrates.
Jean Ziegler, warum gibt es den Hass auf den Westen?
Hass hat ja in der Vulgärsprache eine sehr negative Konnotation, aber im Grunde gesehen, Hass heißt totale, radikale Ablehnung. Also Jean-Paul Sartre schreibt, wer die Menschen lieben will, muss sehr stark hassen, was sie unterdrückt. Nicht wer sie unterdrückt, was sie unterdrückt. Also die strukturelle Gewalt der kapitalistischen, kannibalischen Weltordnung. Und wenn ich von der kannibalischen Weltordnung, also von der Weltdiktatur des globalisierten Finanzkapitals rede, dann rede ich von ganz bestimmten Tatbeständen. Zum Beispiel alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. 47.000 Menschen sterben am Hunger jeden Tag und über 1 Milliarde Menschen, 1 auf 6 auf diesem Planeten, ist schwerst permanent unterernährt. Die Leichenberge steigen im Süden, die Goldberge steigen im Norden.
Sie sehen im Hass also eine positive Kraft.
Es gibt den pathologischen Hass und es gibt den vernunftgeleiteten Hass. Der pathologische Hass, das ist Al-Qaida, das sind die Dschihadisten, das ist das organisierte Verbrechen, das ist der Terror, der muss bekämpft werden, der hat überhaupt gar keine Entschuldigung, ob es jetzt religiöser oder ideologischer oder kultureller Art wäre. Aber der vernunftgeleitete Hass, der diese kannibalische Weltordnung zurückweist, der aus dem verwundeten Gedächtnis der Völker des Südens kommt, der ist eine unglaubliche Hoffnung und ist eine Widerstandskraft, ist eine soziale Bewegung, die zum Beispiel in Bolivien Evo Morales Ayma, den ersten indianischen Präsidenten seit 500 Jahren in ganz Lateinamerika, demokratisch an die Macht gebracht hat. Und dieser vernunftgeleitete Hass, der eigentlich aus der Liebe kommt, der ist Thema meines Buches.
Hass auf den Westen wird auch in konservativen Koranschulen gepredigt, etwa in Pakistan oder in Jemen. Ist das pathologischer oder rational vernunftgeleiteter Hass, Jean Ziegler?
Das ist absolut pathologischer Hass, wenn in Koranschulen Legitimierung des Terrorismus gepredigt wird. Ist das ein Verrat am Koran? Weil der Koran ist ein Buch, wie die Bibel, der Toleranz, der Liebe, der Gemeinschaftlichkeit. Der pathologische Hass, der sich gegen Menschen richtet, Christen, Juden und so weiter, der muss bekämpft werden.
Das Christentum wird vielerorts mit dem Westen identifiziert, nach wie vor. Gibt es im Süden auch einen spezifischen Hass auf das Christentum?
Nein, das würde ich nicht sagen. Die Definition des Westens hat sich ja geändert über die Jahrhunderte hinweg. Wenn Sie die arabischen Chroniken Ende des 12. Jahrhunderts nehmen, 1187, die Schlacht vor Jerusalem, Saladin gegen Richard Löwenherz, also gegen die Kreuzritter. In den arabischen Chroniken heißt es, die Heere der christlichen Ritter, die Heere, die christlichen Heere, dort war der Konflikt zwischen Christen und den Völkern des Südens, spezifisch hier die arabischen Völker. Dann kam die Zeit der Kolonisation, also der territorialen Besetzung durch die Europäer Afrikas, Südasiens. Und in den Schulbüchern heißt es im 19. Jahrhundert, die Weißen haben Afrika kolonisiert. Der Westen wurde ethnisch nicht mehr religiös, sondern ethnisch definiert. Und heute ist der Westen ein Wirtschaftssystem, ein Produktionssystem, nämlich die Weltdiktatur des globalisierten Finanzkapitals. Heute, die Menschen, die aufstehen, die stehen gegen eine strukturelle Gewalt auf, ein Ausbeutungssystem und keineswegs gegen das Evangelium, das übrigens ein total revolutionäres, subversiver Text ist.
Das Christentum predigt die Nächstenliebe, die Gerechtigkeit auf Erden. Ist es das, was die Kirchen dem Hass auf den Westen entgegensetzen können?
Ich möchte Dorothea Sölle zitieren, die deutsche Theologin. Die Realität wahrnehmen heißt, die weitergehende Kreuzigung Jesu in unserer Welt sehen. Die Aufrüstung und der Hunger sind die beiden Arme des Kreuzes, an dem die Armen hängen. Und das stimmt, im Matthäus-Evangelium steht, ich war nackt, ihr habt mich bekleidet, ich war gefangen, ihr habt mich besucht, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Entweder ihr habt es gemacht oder ihr habt es nicht gemacht.
Der Soziologe Jean Ziegler, Autor des Buches »Der Hass auf den Westen«, wie sich die armen Völker gegen den wirtschaftlichen Weltkrieg wehren, erschienen bei Bertelsmann. Auf Einladung der Zeitschrift Aufbruch hält der Autor einen Vortrag zum Thema »Der Hass auf den Westen, was hat das mit Religion zu tun?« am 10. Februar, also nächsten Mittwoch, um 19.30 Uhr in der offenen Kirche Elisabethen in Basel. Eine Reise zum Mittelpunkt des chinesischen Buddhismus, zum heiligen Berg Wutaishan. Diese Reise hat Eurasienforscher Christoph Baumer gleich mehrfach unternommen. Er beobachtete, wie buddhistische Klöster rund um das Bergmassiv Wutaishan in Nordchina wieder aufblühten. Seine Erlebnisse hat er in einen opulenten Bildband gepackt und erklärt darin auch die Besonderheiten des chinesischen Buddhismus, der sich vom ursprünglich indischen erheblich unterscheidet. Judith Wipfler hat den Buchautor Christoph Baumann dazu befragt.
Wutaishan, der Mittelpunkt des chinesischen Buddhismus. Aber was macht jetzt diesen Berg zuallererst so heilig, diesen Wutaishan?
Generell muss man sagen, dass in China Berge per se schon als Sitz von Göttlichem wahrgenommen werden. Sie werden so verehrt, denn für Chinesen sitzt das Göttliche vielmehr in der Natur. Und jetzt der Wutaishan. Das ist nicht nur der höchste Berg von Nordchina, sondern er gilt als Wohnsitz einer ganz wichtigen buddhistischen Figur, und zwar vom Bodhisattva Manjushri. Und man sagt, dass dieser Bodhisattva residiere, es ist natürlich ein Mythos, bei diesem Berg. Und wenn jemand wirklich an ihn glaube, könne man dem Bodhisattva noch heute dort begegnen.
Das ist so etwas wie die Gründungslegende des chinesischen Buddhismus.
Das kann man absolut so sagen, ja.
Sie legen ja besonderen Wert in Ihrem Buch aufzuzeigen, was so die Besonderheiten des chinesischen Buddhismus sind. Und auch etwas Philosophisches erklären Sie uns in diesem Buch. Und zwar sagen Sie, dass das Prinzip der Veränderung, anders eben als im indischen Buddhismus, in China recht positiv gesehen wird. Können Sie das noch ein bisschen erklären?
Im indischen Buddhismus wird geglaubt, dass jedes Phänomen, jeder Gegenstand, jedes Lebewesen ist nichts anderes als die Wirkung einer Ursache. Und der Buddhismus sieht hier in dieser permanenten Veränderung die Wurzel für alles Leiden. Dann noch ein zweites Axiom vom indischen Buddhismus, es gibt keine unsterbliche Seele. Ist ja klar, auch die verändert sich. Jetzt in China aber wird generell das Diesseitige, das Irdische, das Leben viel positiver bewertet und bejaht. Und das waren natürlich zwei Welten, zwei Weltanschauungen, die aufeinanderprallten. Ich will nur ein Beispiel nennen, das war der Mönch Dao Sheng, der um das Jahr 400, also er war ein Chinese, er hat versucht, die beiden Systeme, sagen wir, deckungsgleich zu machen. Dao Sheng sagte, im Gegensatz zum indischen Buddhismus, in der Seele gibt es einen unsterblichen Kern und das ist die Buddha-Natur. Jeder Mensch, aber letztlich auch jedes Tier, tragen in sich einen Keim der Buddha-Natur und es ist die Aufgabe des Buddhismus, die eigene Buddha-Natur zuerst zu erkennen und sie dann zu entwickeln. Und es geht nicht darum, aus diesem Tal des Leidens, so wie es der indische Buddhismus sieht, einen Ausweg ins Nirvana zu finden. Eine ganz andere Betrachtungs- und Lebensanschauungsweise.
Und die hat dann auch China nachhaltig geprägt. Also wo kann man das zum Beispiel heute noch merken.
Ja, das merkt man noch heute, dass für Chinesen, und zwar nicht nur etwa Atheisten oder Leute, die sich nicht um die Religion kümmern, sondern sei es auch ein gläubiger Daoist oder ein gläubiger Buddhist, für sie ist die Anstrengung und um eine Vervollkommnung im alltäglichen Leben viel, viel wichtiger, kann ich sagen, als im indischen Buddhismus.
Also die eigene Buddha-Natur in sich entdecken und herauszuarbeiten, das wäre dann so die Folgerung daraus.
Richtig, jawohl.
Ja, der Wutaishan, kehren wir nochmal zu diesem fantastischen Bergmassiv zurück. In Ihrem Buch, was auch ganz wunderbare Fotos enthält über das jetzige Leben dort, beschreiben Sie über 60 Klöster und Heiligtümer, die es heute dort gibt, die heute auch lebendig sind mit Mönchen und Nonnen, die dort leben und mit vielen Pilgerinnen und Pilgern, die nicht nur aus ganz China, sondern auch aus den angrenzenden Staaten und Ländern dorthin reisen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Die Kulturrevolution hat ja eigentlich gegen die Religion gearbeitet. Wie ist das gegangen, dass es heute wieder so ein lebendiges religiöses Leben dort gibt?
Das ist mal zu betonen, dass ja seit dem Ende der Kulturrevolution, also 1976 unter dem damaligen Herrscher Deng Xiaoping, eine ganz langsame Liberalisierung stattfand und davon profitierte selbstverständlich auch die Religion, sofern sie sich an die Vorgaben des Staates hält und natürlich nicht politisch wird. Das zweite ist, dass im Gegensatz zu den Ereignissen in Tibet, in China und vor allem auch am Wutaishan Mönche und Nonnen nicht im großen Stil getötet wurden. Sie wurden mehrheitlich in Arbeitslager gesteckt, wo sie 10 oder 20 Jahre unter harten Bedingungen arbeiten mussten. Und mit dem Ende der Kulturrevolution gewannen sie eine relative Freiheit zurück. Aber ich glaube, viel fundamentaler, die buddhistische Tradition, der Stellenwert des Buddhismus bei den Menschen ist natürlich viel, viel stärker, als sich in so einer 2 Jahrzehnten vernichten ließe. Und das blüht einfach wieder auf. Es ist auch gar nichts Neues. Der Buddhismus wurde in den 2 Jahrtausenden seiner Geschichte in China mehrmals grausam verfolgt, viel grausamer als in der Kulturrevolution. Und jedes Mal stand er wieder auf, wie eine weiße Lotusblume aus dem schlimmsten Sumpf wieder auferstehen kann.
Der Eurasienforscher Christoph Baumer, befragt von Judith Wipfler. Sein Buch über das neue religiöse Leben am heiligsten Berg Chinas heißt Wutaishan, Mittelpunkt des chinesischen Buddhismus, und ist im Dätjen Verlag erschienen. Und nun zu den Kurzmeldungen aus Kirchen und Religionen von Katrin Ölci.
Trauen Sie keinem Pfarrer. Das rät der Jesuitenpater Friedhelm Mennekes mit Blick auf den jüngsten Missbrauchsskandal in Deutschland. Mindestens 3 Priester haben an deutschen Jesuitenschulen Kinder sexuell missbraucht. Friedhelm Mennekes fordert ein Nachdenken über die Rolle des Priesters. Er wirft dem Vatikan und Papst Benedikt XVI. Eine Fixierung auf die Sexualmoral in der römisch-katholischen Kirche vor. Die oberste Hierarchie blockiere einen offenen und freien Umgang mit Problemen in den eigenen Reihen. Der Zölibat sieht der Jesuitenpater als eine Hauptursache für die sexuellen Missbräuche. Das ökumenische Netzwerk Initiative Kirche von unten fordert unterdessen von der Deutschen Bischofskonferenz eine Reform der Leitlinien im Umgang mit sexuellem Missbrauch durch Priester. Diese betonten zu stark die Geheimhaltung und ein innerkirchliches Vorgehen. Notwendig sei ein klares Votum für den Opferschutz. Behalten Sie sich den Blick über den Tellerrand. Das sagte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Journalisten des evangelischen Pressedienstes EPD. Bei der Rede zum 100-jährigen Jubiläum der ältesten deutschen Nachrichtenagentur EPD lobte die Kanzlerin deren seriöse Arbeit. Besonders strich sie die Setzung von Schwerpunkten im Bereich Entwicklungspolitik mit Blick auf benachteiligte Regionen in der Welt hervor. Auch die EPD-Sozialberichterstattung sei in Zeiten der Wirtschaftskrise und anhaltender Verteilungskämpfe von besonderer Bedeutung. Beim nationalen Gebetsfrühstück hat US-Präsident Barack Obama die einende Kraft der Religionen hervorgehoben. Der Glaube dürfe die Menschen nicht trennen, sondern müsse sie zusammenführen, sagte er in Washington. Das nationale Gebetsfrühstück mit Politikerinnen und Politikern aus aller Welt wird seit über 50 Jahren von der konservativen evangelikalen Vereinigung The Fellowship ausgerichtet. Kritiker werfen ihr fundamentalistische Tendenzen vor, unter anderem wegen der Nähe zum ugandischen Parlamentarier David Bahati, der in Uganda ein Gesetz eingebracht hat, das die Todesstrafe für Homosexuelle vorsieht. Das Gesetz sei widerlich, sagte Obama beim Gebetsfrühstück, und die Vereinigung The Fellowship hat sich inzwischen vom ugandischen Politiker distanziert. Die römisch-katholische Kirche Frankreichs äußert sich skeptisch gegenüber einem möglichen Burka-Verbot. Man dürfe die Dinge nicht mit negativen Mitteln zu bewältigen versuchen, sagte Erzbischof Robert Le Gall von Toulouse. Auch der Rat für den interreligiösen Dialog der französischen Bischöfe lehnt ein gesetzliches Verbot ab. Es bestehe das Risiko, dass die Burka-Trägerinnen dann nicht mehr das Haus verlassen würden. Einsprachen gegen geplante Moschee in Grenchen. Die albanisch-islamische Glaubensgemeinschaft plant im Industriegebiet von Grenchen ein zweistöckiges Kulturzentrum mit einer Moschee. Auf dem Dach will der Verein eine große und drei kleine Kuppeln bauen. Ein Minarett ist nicht vorgesehen. Trotzdem gibt es Widerstand von Seiten der SVP. Im Gemeinderat blitzte die SVP ab. Das Vorhaben widerspreche nicht dem Zonen- und Baureglement, hielt der Gemeinderat fest. Morgen Montag läuft die Einsprachefrist in Grenchen ab. Bis Freitag sind drei Einsprachen eingegangen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.